Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Professor Dr. Stefan Rixen, Juraprofessor an der Uni Köln. Mit ihm ordne ich geschichtlich und gesellschaftlich das Thema sexualisierte Gewalt ein. Die fehlende Sensibilität im Umgang mit Betroffenen in staatlichen, institutionellen und kirchlichen Verfahren der Entschädigung und Anerkennung von Leistungen. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, heute ist Stefan Rixen zu Gast im Podcast Thema statt Tabu. Herzlich willkommen, Stefan Rixen. Magst du kurz was zu deiner Person selber erstmal sagen, damit unsere Zuhörenden einmal wissen, wer redet denn da eigentlich miteinander?
Ja, das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Ulrike, dass ich heute dabei sein darf bei eurem Podcast. Mein Name ist Stefan Rixen. Ich bin Juraprofessor an der Uni Köln. Befasse mich da mit Staats- und Verwaltungsrecht und auch, was ich schon sehr lange tue, mit Sozial- und Gesundheitsrecht. Und das hat natürlich auch Bezüge zu dem Thema, was uns heute hier interessieren soll.
Aha. Stefan, also zum Auftakt eine Frage, die mich sehr umtreibt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Was war für dich der Zeitpunkt, als du verstanden hast, sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche ist nicht das Phänomen von Einzeltätern, sondern ein systemisches Thema. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, war das 2010, war das 2018 mit der MAG-Studie, vielleicht irgendwann dazwischen oder vielleicht auch schon viel mehr davor?
Also tatsächlich zum ersten Mal war das Anfang der 2000er Jahre, als die Vorgänge, die Vorfälle, die Geschehnisse in den USA bekannt wurden, auch in Deutschland. Und da ging es ja vor allen Dingen auch seinerzeit von der bekannten Tageszeitung Boston Globe ermittelt um die Vorfälle im Erzbistum Boston. Interessanterweise hieß der seinerzeit verantwortliche Erzbischof Law, also Recht, und hatte genau das Gegenteil gemacht. Und ich muss schon sagen, dass ich das erschütternd fand. Und wir wissen, das waren ja keine Einzeltäter, sondern das waren eine unfassbare Anzahl von Tätern und Betroffenen. Und ich habe natürlich damals gedacht, was bedeutet das eigentlich? Kann das eigentlich sein, dass das nur in den USA ist? Ja. Und wir haben ja dann gesehen, dass es natürlich nicht nur in den USA ein Thema war.
Ja. Wir haben heute Morgen mit einem Betroffenen gesprochen, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass das Dunkelfeld bzw. das Hellfeld natürlich um ein Vielfaches größer ist als das, was in der MAG-Studie beispielsweise 3627 waren es, glaube ich, der gesagt hat, es sind mindestens 300.000, wenn man es hochrechnet, und gesagt, wenn man jetzt nicht nur auf Kirche guckt, sondern auf alle gesellschaftlichen Akteure und gesellschaftlichen Kontexte, dass man davon ausgehen muss, dass jeder siebte Mensch von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Hm. Das sind ja Dimensionen, die ich mir so gar nicht habe vorstellen können.
Ja, das ist natürlich, wenn man das so hört, das ist ja eine verbreitete auch Schätzung und Zahl, die zu Recht immer wieder genannt wird, dann ist das natürlich etwas, was erschüttert und auch bedrückt. Aber es zeigt eben auch, das ist jetzt nicht irgendwie ein Thema, was am Rande der Gesellschaft schlimm genug nur wichtig ist, sondern es ist ja offenbar etwas, was unglaublich präsent ist. Natürlich müssen wir immer genau hinschauen, was heißt das genau, wenn wir von sexualisierter Gewalt reden. Und das ist vielfältig, ne? Aber auch die Erlebniswelten der Betroffenen sind unterschiedlich, was vielleicht für eine außenstehende Person scheinbar nicht so eine Bedeutung hat, kann für betroffene Personen in der konkreten Lebenssituation, im bestimmten Alter, als Kind, als minderjährige Person, als vulnerable Person, in anderer Weise vulnerable Person, eine enorme Bedeutung haben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass das ein Thema ist, was wirklich in die Mitte der Gesellschaft hinein zeigt. Und da hat man doch den Eindruck, dass das viele gar nicht wahrnehmen, vielleicht auch nicht wahrnehmen wollen.
Hm.
Ich habe damals dafür gesorgt, dass ich psychologische Hilfe kriege, wo ich eigentlich seit 1990 immer oder ja, sehr regelmäßig bin bis heute.
Ja.
Und ja, ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich heute nicht mehr da. Also das ist für mich ganz klar.
Ja.
In dem Zustand, wo ich damals von Ergenschwick nach Freiburg gezogen bin, da habe ich mir jetzt vielleicht noch 2-3 Wochen gegeben, weil ich hatte eigentlich, für mich war das abgeschlossen, weil ich habe es dann eigentlich nur noch schwarz gesehen.
Das ist ja, also das geht ja selbst mir so, wenn ich in meiner Familie oder im Freundeskreis davon erzähle, was heute meine Aufgabe ist, dann erlebe ich häufig ein Verstummen. Also entweder ein, boah, Wahnsinn, das könnte ich nicht, oder ein Verstummen oder möchte ich nichts von wissen, lass mich damit in Ruhe.
Hm.
Ich vermute mal, dass ich weiß jetzt nicht, wie es in deinem Alltag, in deiner beruflichen Praxis aussieht. Ist das Thema sexualisierte Gewalt, Aufarbeitung, du bist in einigen Gremien natürlich vertreten. Spielt das im Kontakt mit den Studierenden eine Rolle? Also wirst du angefragt auch?
Also es ist gut, zum Teil kann es sein, dass einfach auch dass viele gar nicht wissen. Ne? Wenn ich so an Kolleginnen und Kollegen denke, da ist die Reaktion so ähnlich wie bei dir, ne, überwiegend. Entweder nimmt man es zur Kenntnis oder durchaus positiv, aber ein großes sozusagen Einsteigen in das Thema erlebe ich eigentlich selten. Ne? Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass hier zwei Felder zusammenkommen, die natürlich auch ein Stück weit irritieren, vielleicht auch ängstigen, unsicher machen, nämlich Sexualität und Gewalt. Ne?
Ja.
Also ich glaube, beides sind jetzt nicht unbedingt Themen, über die verständlicherweise Menschen gerne sprechen. Und es hat ja vielleicht auch, wir haben es gerade gehört, damit zu tun, dass eben Menschen auch negative Erfahrungen mit den Feldern gemacht haben, Sexualität und Gewalt. Also es ist bestimmt nicht einfach, über die Themen zu sprechen. Was einerseits verständlich ist, andererseits ist es natürlich auch schade, weil dadurch auch gesamtgesellschaftlich vielleicht manchmal die Sensibilität auch nicht entstehen kann, angemessen mit dem Thema umzugehen, angemessen mit Menschen umzugehen, die auch wollen, dass man sie mit dem Stück ihrer Lebensgeschichte ernst nimmt.
Mhm. Es kommt nichts bei rum. Also jeder hört sich das an, jeder hört sich die Geschichte an und dann gibt es hier ein Hearing, da ein Hearing, aber für uns selber ist da nichts.
Bist du, wenn ich das fragen darf, selber katholisch sozialisiert? Also hast du verstehst du was von den Strukturen der katholischen Kirche? Hast du mitbekommen, wie Riten laufen, wie letztendlich wie der Status von Klerikern in Familien, aber auch in Kirchengemeinden sein kann, die ja alle zumindest Tätern das Leben leichter gemacht haben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich katholisch sozialisiert bin. Ich bin in Aachen aufgewachsen, also am Rande des Rheinlandes schon so ein bisschen, auch mit Blick in Richtung Niederlande und Belgien. Also das ist, finde ich, eine sehr angenehme Mischung. Ein Stück weit auch, finde ich, vom Lebensgefühl, auch was dieses katholische Lebensgefühl angeht, nochmal ein bisschen anders als so im Kernrheinland, nach meiner Wahrnehmung. Und ich habe wahrscheinlich wie viele in meiner Generation das auch viel Gutes in Erinnerung, muss ich sagen. Eigentlich zunächst einmal nur Gutes, aber ich muss gestehen, natürlich jetzt im Rückblick, wenn man an kirchliche Schulen denkt oder auch an Engagement in Gemeinde und Ähnliches, ist natürlich diese eigene persönliche Erinnerung, die positiv lange Zeit war, natürlich getrübt, weil ich mich natürlich frage, gut, als Kind und Jugendlicher, der nicht betroffen ist und auch als Erwachsener nicht betroffen ist, Trotzdem frage ich mich natürlich im Rückblick jetzt als Erwachsener, was ist vielleicht möglicherweise auch geschehen in all diesen kirchlichen Feldern, in denen ich mich bewegt habe, an einer kirchlichen Schule zum Beispiel oder an einer Kirchengemeinde, so dass ich schon sagen würde, die Erinnerung ist etwas getrübt, weil sie mit einer großen Sorge verbunden ist, ne, was ich vielleicht möglicherweise, was mir gar nicht klar war, vielleicht auch als Jugendlicher, auch in welchem Umfeld ich mich bewege, mhm. Oder dass ich mich frage, hat es vielleicht von Glück und Zufall abgehängt, oder hing es davon ab, dass man verschont geblieben ist. Also ich glaube, so die positive Erinnerung, hat sich etwas verändert, ist vielmehr mit Zweifel und Skepsis verbunden. Andererseits kann ich natürlich auch bestimmte Strukturen schon auch nachvollziehen, wie Macht in der Kirche verteilt ist, wie männerzentriert diese Organisation ist, wie sich Religiöses, auch in Manipulatives, dann plötzlich verändern kann. Also das ist etwas, was, glaube ich, jeder, der dieses Milieu als Kind, als Jugendlicher kennengelernt hat, sofort versteht.
Und die Antwort war ja damals, wo ich runtergegangen bin, habe gesagt, zu dem Perversen gehe ich nicht mehr, ist mir von der Schwester Luzi gesagt worden, Junge, hör mir gut zu, den guten Ruf vom Herrn Neuers lasse ich mir von dir nicht kaputt machen.
Ich weiß gar nicht, ob ich recht habe, also mit allen Zweifeln, die ich daran habe, aber mein Eindruck ist eher, es ist Zufall, ich bin auch keine Betroffene. Gleichwohl komme ich aus einer Kirchengemeinde, in der 4 Täter waren, mindestens 4, also die bekannt sind.
Ja.
Auch bekannt in der Studie von Thomas Groß-Bölting, also als Personen auftauchen. Was mich dazu bewegt zu denken, es war Zufall oder auch nicht Zufall bei der Frage, wen wählen Täter aus? Ich kam aus einer sehr privilegierten Familie. Und es sich, sag ich mal, mit meinen Eltern anzulegen, wahrscheinlich schwieriger war als ich bin 62 geboren. In dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, waren Flüchtlinge natürlich, Flüchtlingsfamilien, alleinerziehende Mütter, deren Männer im Krieg geblieben waren. Diese Kinder waren durchaus weniger privilegiert. Und genau. Dafür hatte ich als Kind gar keinen Blick, natürlich nicht.
Ja. Eben, also der Blick eines Kindes hat ja normalerweise, wenn ich an meine Zeit, das war alles überhaupt nicht, ne? Ich meine, ich habe zum Beispiel als Kind im Aachener Domchor gesungen, da wurde Musik und das war alles positiv besetzt, ich habe das gerne gemacht, also sowas prägt einen natürlich auch aber ich teile deinen Eindruck und wir wissen das ja auch aus den Berichten von Betroffenen, auch aus Aufarbeitungsstudien, dass es natürlich ganz so zufällig leider nicht war, sondern dass sich eben gerade auch Kleriker, gerade eben Kinder, die vielleicht auch vaterlos aufgewachsen sind, ne, gerade auch in der Nachkriegszeit und auch später oder wo es schwierige Familienverhältnisse waren, dann auch nach denen geschaut haben und die auch missbraucht haben. Und dass natürlich der soziale Status der Familie und der Eltern schon auch eine Rolle spielte, ob Täter übergriffig wurden gegenüber bestimmten Kindern oder nicht. Ne? Und das macht natürlich die Sache, eigentlich muss man sagen, noch zusätzlich bedrücken, wenn man sieht, es ist eben letztlich nicht zufällig gewesen. Also es gibt natürlich bestimmte Wahrscheinlichkeiten und am Ende kann niemand ausschließen, was wäre, wenn. Ne? Aber wir wissen eben, dass es doch viele erklärbare Faktoren gibt, warum sich dann am Ende Kleriker bestimmte Kinder dann auch Kindern genähert haben und ihnen Gewalt angetan haben.
Ja.
Wir waren ja prädestiniert dazu, weil wir keine Verwandte hatten. Uns hat man mit Medikamenten ruhig gestellt und das ging ja auch mittlerweile vor das Landgericht Köln. Und da ist ja selbst die Schwester gefragt worden vom Richter das zweite Mal. Ich frage sie jetzt nochmal, habe ich sie jetzt richtig verstanden, weil er kriegt das nicht richtig eingeordnet. Sie haben die Kinder ruhig gestellt mit Psychopharmaka, damit sie Ruhe in der Gruppe hatten. Dann war kurz Ruhe und dann sagte die Frau, ja, Damals war das so. Und ich weiß, für mich, ich kann meinen Fall sagen, vom Landgericht, wo ich ausgesagt habe, da hat der Richter mich auch gefragt. Auch wenn ich Sie nerve, ich muss Sie jetzt nochmal fragen. Können Sie mir noch sagen, was das für Medikamente waren? Und dann habe ich den Richter nur angeguckt und habe zu ihm gesagt, jetzt frage ich Sie mal was, Herr Richter. Das ist 40, 45 Jahre her. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie Vater von zwei Kindern sind. Und fragen Sie Ihre Kinder in 45 Jahren mal, ob Sie noch wissen, was Sie von Ihrer Frau an Medikamente mit 6, 7 Jahren kriegt.
Wir haben am Samstag, in der letzten Woche Samstag, hatten wir ein Treffen der UAK in NRW. Haben wir ein erstes Klausurtreffen gemacht und hatten einen Historiker, der uns dort einen Vortrag gehalten hat zum Thema, also er hat promoviert und hat dabei das Thema gestriffen und unter anderem eben erzählt, dass eine Reihe von Klerikern unter anderem, die aufgrund pädophiler Neigungen und sexueller Übergriffe auch im Dritten Reich ins KZ gekommen sind, sich dann im Nachgang als Opfer der Nazi-Diktatur stilisiert haben und dann wieder in den gemeindlichen Kontext zurückgegangen und dann weiter Missbrauchstaten erfolgt sind. Also das sind doch alles erschütternde Erkenntnisse, die sich da mir auch auftun, die du in deinen Forschungsarbeiten, in deinem Nachdenken, in deinem Schreiben, in deinen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema möglicherweise auch begegnet bist.
Ja, klar, also es vermengt sich eben sehr, sehr viel auch, ne? Also und ein wichtiger Punkt ist, dass wir es eben nicht nur mit pädophilen Tätern zu tun haben. Also die MHG-Studie, die ja 2018 vorgelegt wurde, MHG, Abkürzung eben für Mannheim, Heidelberg, Gießen, also die Orte, an denen die Forschenden gearbeitet haben, die diese Studie erstellt haben, die macht das ja deutlich. Nur natürlich spricht alles nach den Auswertungen der Akten und dafür, dass es einen großen Anteil auch von Personen, in dem Fall Männern, Klerikern gibt, die eben pädophile Neigungen haben. Aber diese Studie macht ja auch deutlich, es gibt sozusagen noch zwei andere Typen, so nennen sie das. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so wichtig es ist, Pädophilie auch zu benennen als Problem, müssen wir aber auch schauen, dass es andere Täter gibt, die gerade nicht pädophil sind, sondern, wie die Studie auch deutlich macht, vor allen Dingen auch umfassend narzisstisch sind und ganz unterschiedliche Formen von Gewalt anwenden. Oder eben die, verkürzt ausgedrückt, eben eine Schwierigkeiten vielfältiger Art bei der Identitätsbildung haben und dann irgendwann aus Überforderungen und anderen Dingen plötzlich meinen, sie könnten den Ausweg auch in die sexualisierte Gewalt gehen, um ihre eigentlich instabile Persönlichkeit irgendwie zusammenzuhalten. Und ich glaube, das macht natürlich auch für eine Einrichtung wie die Kirche das Personalassessment, wie man neudeutsch sagt, natürlich zu einer Herausforderung. Ne? Also dürfte ja zumindest in Deutschland ohnehin eine überschaubare Gruppe von jungen Männern geben, die noch in das Priesteramt wollen. Und umso mehr ist dann darauf zu achten, wer es eigentlich auch von seiner Persönlichkeit her geeignet. Ich glaube, dass das für jede Organisation, aber gerade auch für die katholische Kirche eine große Herausforderung ist, zu fragen, wen haben wir denn da eigentlich und wer soll da eigentlich auch, wer ist da wirklich geeignet?
Ja. Und wer fühlt sich von dieser Funktion, dieser Rolle, in welcher Weise, mit welchen Motiven angezogen bei dem Lebensmodell, was daraus abgeleitet wird, also Stichwort Zölibat.
Und genau, ja, also
Verzicht auf Sexualität.
Genau, die MHG-Studie sagt zwar für sich betrachtet, ist das Zölibat jetzt zwar kein Risikofaktor, aber es kann eben mit anderen Punkten, die vielleicht in der Biografie nicht so richtig stimmig sind und vielleicht so richtig gefährlich sind, kann es als ein Faktor natürlich eine Rolle spielen. Ne? Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass, glaube ich, dieses Thema, wer wird eigentlich Priester und wer ist aus welchen Gründen Priester geworden, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, für die katholische Kirche immer noch eine Riesenhürde ist, da wirklich offen drüber zu sprechen. Ne? Ja. So mein Eindruck ist, dass es auch deshalb schwerfällt, weil man natürlich auch nicht mehr so viele Leute hat, die in dieses Amt wollen. Und was natürlich auch, sagen wir mal, eine harte Kontrolle, ein hartes Personalassessment, wo man sagt, du bist hier nicht geeignet, vielleicht auch schwer macht aus den falschen Gründen. Mhm. Wenn man eben meint, am Ende können wir die ganzen Betrieb nicht aufrechterhalten, wenn wir nicht vereinfacht ausgedrückt jeden nehmen, der sagt, ich halte mich für berufen, obwohl das vielleicht eigentlich richtigerweise betrachtet nicht ist.
Ja, absolut. Großes Thema. Ich würde gerne noch mal mit dir in eine so eher definitorische Fragestellung. Wir haben ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wir haben das Thema sexualisierte Gewalt, wir haben geistlichen Missbrauch, wir haben rituelle Gewalt. Könntest du uns mal auf dem Weg einer Erklärung dieser Unterschiede mitnehmen? Also hast du eine Idee, wie du es einem Laien erklären würdest? Was ist das eigentlich und wie unterscheiden sich diese unterschiedlichen Formen?
Es fängt in der Tat ja schon bei diesen Begriffen an. Ne? Also sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Und in Gesprächen auch mit unterschiedlichen Betroffenen ist mir deutlich geworden, dass das auch unterschiedliche Akzente nochmal sind. Also etwa, ich kann mich erinnern an Gespräche, wo ich dann selbst die Formulierung sexualisierte Gewalt verwendet habe und wo dann eine Betroffene mir sagte, also diesen Begriff findet sie nicht so gut, weil sie dann den Eindruck hat, es fällt unter den Tisch, dass es zwar um Gewalt geht, aber auch eben um eine Art von noch perversen Lustgewinn. Und wenn man das jetzt nur vom Thema Gewalt her betrachtet und nur von sexualisierter Gewalt spricht, falle dieser sexuelle Aspekt zu kurz, komme zu kurz. Das fand ich einen wichtigen Hinweis, auch ein bisschen zu schauen, wie kommen manche Begriffe auch bei Betroffenen an, die natürlich, wie wir alle, sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Sensibilitäten haben bei der Frage, was ist eine angemessene Ausdrucksweise. Also ich glaube, sich klar zu machen, es geht um eine toxische, um eine brutale Mischung aus Sexualität und Gewalt und das Versuchen, diese Begriffe zum Ausdruck zu bringen. Und da ist natürlich eine Orientierung zunächst einmal an dem, was im Strafgesetzbuch steht, ganz hilfreich. Aber auch in der katholischen Kirche gibt es ja entsprechende Vorschriften, die das darüber hinaus noch definieren. Also einerseits auch nochmal das kirchliche Recht betrachten, aber auch sagen, es gibt auch jenseits dieser rechtlichen Vorschriften Übergriffe, Grenzüberschreitungen. Das kennen wir auch aus dem weltlichen Recht, aus dem Recht, was wir sonst so im Alltag anwenden. Der Begriff weltliches Recht ist ja mehr so in kirchlichen Kreisen gebräuchlich. Ich würde eher von staatlichem Recht sprechen, wenn wir etwa an das Arbeitsleben denken. Auch dort gibt es Verhaltensweisen, die nicht akzeptabel sind, auch wenn sie nicht immer strafbar sind. Also das heißt, wir haben ein relativ weites Verständnis von dem, was eben sexualisierte Gewalt bedeutet. Und ich glaube, der Kernpunkt ist ja, dass auf unterschiedliche Weise die Integrität und die Autonomie von Personen missachtet wird, ne, was ihre sexuelle Selbstbestimmung angeht. Und gleichzeitig sehen wir in der Praxis, dass häufig auch Betroffene ja unterschiedliche Formen von Gewalt erleben. Also wenn wir an die Heime denken, zum Beispiel die Kinderheime, da wissen wir, dass sexualisierte Gewalt eine Form ist, aber auch Brutalitäten, physische Gewalt, es wird geschlagen oder es wurde geschlagen. Wir wissen aber auch bis hin auch zum Medikamentenmissbrauch und so. Also wir haben eine ganze Spannbreite auch von Gewaltformen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu betrachten, dass sexualisierte Gewalt häufig eine ganz traumatisierende Form natürlich von Gewalt ist, aber die neben anderen Gewalterfahrungen auch steht. Aber ich glaube, immer sich klar zu machen, da wo wir als Menschen besonders vulnerabel sind und gerade natürlich bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei anderen Personen, Menschen mit Behinderungen, wo wir auch wissen, dass es viel auch Missachtung von ihrer Integrität und Autonomie in sexueller Hinsicht gibt. Ich glaube, sich klar zu machen, dass hier Menschen dort, wo sie sehr vulnerabel sind, ne, und das ist immer bei Sexualität, einfach auf üble, brutale Weise missachtet werden, ihre Integrität nicht beachtet wird, ihre Autonomie. Ich glaube, das kann schon jeder verstehen, ohne dass man jetzt jede einzelne Vorschrift des Strafgesetzbuchs kennt. Ne?
Ja.
Mit 12 Jahren wollte man mich in eine Pflegefamilie adoptieren. Mein Bruder haben sie nicht für wert empfunden, und den wollen sie nicht. Und ich habe damals im Jugendamt einen Brief aufgesetzt und habe ihm geschrieben, Ich habe jetzt 12 Jahre abgesessen und die letzten 8 Jahre sitze ich auch noch ab. Und genau so war mein Empfinden in dem Heim. Für mich war das wie, als wenn ich zum Gefängnis verurteilt worden bin und ich wusste, mit 18 werde ich entlassen. Bei guter Führung.
Wenn wir historisch nochmal gucken, als Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland, im Umgang mit Opfern seit 45. Wir haben ja hier verschiedenste, ich nenne es jetzt mal bewusst Opfergruppen. Das sind Menschen, die von der Shoah betroffen waren. Das sind Zwangsarbeiter, das sind Stasi-Verfolgte, das sind Menschen, die durch kirchliche Institutionen Missbrauch erfahren oder durch Kleriker Missbrauch erfahren haben. Allen gemein ist, zumindest wenn ich da jetzt etwas oberflächlich drauf gucke, tut sich diese Gesellschaft unglaublich schwer, damit diesen Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Kannst du dir das juristisch, historisch, menschlich, moralisch, wie auch immer erklären?
Also erstmal glaube ich, dass du recht hast mit deiner Beobachtung, dass sich offenbar auch unsere Gesellschaft schwer tut, angemessen mit der Erfahrung von Opfern, von Betroffenen auch umzugehen. Also der Philosoph Theodor W. Adorno hat ja Ende der 50er Jahre einen wichtigen Beitrag auch publiziert, da geht es um die Frage, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Und er hat natürlich da primär sozusagen die Singularität der Shoah im Blick, aber ich glaube trotzdem, dass man so allgemein auch für die Frage, was bedeutet das für eine Gesellschaft, da einiges daraus lernen kann. Und er hatte so eine interessante Formulierung. Er sagt, er spricht von den Naturkatastrophen der Gesellschaft, was ja so ein merkwürdiger Begriff auf den ersten Blick ist, aber was ja offenbar deutlich macht, ist, es gibt etwas immer wieder auch, wo es Unrechtskatastrophen gibt, unterschiedlichen Ausmaßes und dass das in Gesellschaften offenbar nicht so selten ist. Ne? Und was du sagst, was doch bei aller Unterschiedlichkeit auch von Unrechtskatastrophen, die es da gibt, doch übergreifende Wahrnehmung ist, dass offenbar diese Gesellschaft, die mit dazu beiträgt, dass es diese Unrechtskatastrophen gibt, offenbar unfähig ist, dann auch den Opfern angemessen zu begegnen mit der hinreichenden Sensibilität. Und meine Erklärung, das ist aber nur so eine These, ich glaube, das hat ein Stück weit auch einen Begriff von Adorno mit so einem Verblendungszusammenhang, mit einem Verdrängungsprozess zu tun. Denn im Spiegel von Opfern ganz unterschiedlicher Gewalt wird uns doch die eigene Vulnerabilität bewusst. Und ein Stück weit, glaube ich, ist es so, dass eine Gesellschaft, die mit Schwäche, mit Fragment des Lebens, mit Schmerz sich ein Stück weit schwer tut, vielleicht das einfach nicht wahrhaben will und deshalb verdrängt. Und es gibt vielleicht doch etwas, was uns verbindet dem Grunde nach. Nicht, natürlich sind wir nicht alle Opfer, nicht alle betroffen, aber wir sind alle vulnerabel, wir sind alle ein Stück weit auch schwach. Und ich glaube, dass es auch in der Gesellschaft offenbar verbreitet ist, genau das Gegenteil. Ne? Also das nicht zuzulassen. Und das, was ich, glaube ich, als einzelne Person vielleicht für mich verdränge, das habe ich dann auch nicht mehr an Sensibilität gegenüber anderen, die erst recht diese Vulnerabilität wirklich erlitten haben durch brutale Vorgänge. Und ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Ne? Also wenn wir uns nicht klar machen, dass die Schwäche und die Vulnerabilität das ist, was uns zu Gleichen macht und nichts anderes, dann, wenn das nicht klar ist, wenn das nicht gelebt wird, dann tun wir uns natürlich auch schwer, Opfern von Gewalt dann auch angemessen zu begegnen. Ein anderes Thema ist vielleicht noch teilweise, das ist so mein Eindruck, dass diese Debatten über Opfer sein, betroffen sein, nach meinem Eindruck auch so ein bisschen gefangen sind in so einem Tunnelblick des Strafrechts. Also es wird dann so getan, als könne Gerechtigkeit nur mit den Mitteln des Strafrechts erzeugt werden, hergestellt werden. Das ist ein Stück weit richtig. Nur wer das ganze Unrecht, diese ganzen Unrechtskatastrophen nur mit dem Strafrecht betrachtet, meint das nur, das sei das Instrument, der hat ja ein paar Probleme. Das erste Problem ist, dass natürlich Strafe häufig zu spät kommt. Ne? Beschuldigte. Denken wir nur an die ganzen Kleriker, die schon vor langer Zeit die Taten begangen haben, jetzt inzwischen verstorben sind. da kommt das Strafrecht zu spät. Also wir müssen auch über andere Formen von Gerechtigkeit nachdenken, über eine angemessene Gedenkkultur, Erinnerungskultur, die auch einfach klar macht, was ist denn, wenn das Strafrecht zu spät kommt, was ist denn dann? Und ich glaube, wenn wir dann dieses Bedürfnis nach Anerkennung von Betroffenen, nach Gerechtigkeit nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht, dann müssen wir andere Formen auch der Gerechtigkeit oder finden. Mhm. Und das hat dann nicht zwingend was mit Strafrecht zu tun, weil das zu spät kommt. Und das andere Problem des Strafrechts ist natürlich, dass es Strafrecht letztlich sehr stark vom Tatverdächtigen, vom Täter her denkt.
Ja.
Also und in diesem Tunnelblick kommt sozusagen das Opfer nicht wirklich vor. Es hat eine Randrolle, ne? Weil es ist erstmal nur mutmaßliches Opfer. Es ist Geschädigter, es ist mutmaßlicher Betroffener oder Betroffene. Und warum? Weil es immer sehr stark in der Logik des Strafrechts konsequent eben zunächst einmal vom Tatverdächtigen und der Unschuldsvermutung her denkt. Und insofern auch Betroffene ein Stück weit an den Rand geraten bei so einer strafrechtlichen Betrachtung. Und ich glaube, wir müssen gut überlegen, so wichtig auch Strafrecht ist, auch gerade bei Tatverdächtigen, die leben, da muss es Strafverfahren geben, das ist klar. Aber wir müssen auch schauen, dass so ein rein strafrechtlicher Blick auch bedeutet, dass wir ein Stück weit auch am Opfer vorbeisehen. Ne? Weil das Strafrecht letztlich Opfer, Betroffene als, in Anführungszeichen jetzt gesagt, als Beweismittel betrachtet. Ne? Nicht sehr stark, jedenfalls nicht stark genug meines Erachtens, als Subjekt auch des ganzen Geschehens. Mhm. Und da gibt es in der Logik des Strafrechts eine Unwucht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Debatten sprechen, auch wie kann Gerechtigkeit für Betroffene hergestellt werden, dass wir weiterdenken müssen als nur bis zum Strafrecht.
Mhm.
Einer lebt noch. Der hat sogar, wie gesagt, einen anderen Betroffenen als ihn, der wo damals auch von ihm missbraucht worden ist. Der wohnt in Lüne. Und der lebt noch und er hat ihn zur Rede gestellt und er hat es dann auch zugegeben und hat sich dann umfangreich entschuldigt mit der Aussage, er wäre ja auch als Kind missbraucht worden und ja, tut ihm jetzt zwar leid, aber er kann es ja nicht mehr ändern.
Du sprichst ja zwei Themen meines Erachtens hier an, die ja in der Debatte auch immer wieder eine Rolle spielen. Das eine ist die Nullhypothese, das andere ist das Thema Verjährung. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Nullhypothese eingehen wollen. Nicht, weil ich sie jetzt im Strafrecht in Zweifel ziehen will, das ist nicht mein Thema, sondern mein Problem bei der Nullhypothese, zumindest meinem aktuellen Kenntnisstand nach, ist, dass es nicht nur im Strafrecht zur Anwendung kommt, sondern an jeder anderen Stelle, wo betroffene Opfer zumindest vermeintlich mehr Gerechtigkeit erfahren müssten. Im sozialen Entschädigungsrecht, bei Betriebsgenossenschaften wie VBG. An unterschiedlichsten Stellen reicht es nicht aus, wenn es, so schwer das auch immer ist, Plausibilitäten herzustellen, da sind wir beim Verfahren Anerkennung des Leids mit all den Problemen, die das auch hat. Und die Frage, wer kann welche Plausibilität in welcher Art und Weise erklären, mache ich doch die Erfahrung im Kontakt zu Betroffenen, dass diese Behördengänge, die dann gegangen werden müssen, erstmal sehr bürokratisch, sehr formalistisch und auch immer ausgehend von der Nullhypothese, nämlich davon, dass ein Betroffener, der seine Gewalttaten zum x-ten Mal schildern muss, doch zunächst erstmal als Bittsteller, als Antragsteller und derjenige, der im Beweis ist oder in der Beweisnot ist, alles beizufügen, was in irgendeiner Weise sein erfahrenes Leid deutlich macht. Und ich finde, dass das noch erneut, und da wäre ich wieder bei diesem Ausgangsthema, wie gehen wir mit Opfern um, doch unglaublich schwierig ist, zumal natürlich es gibt Trittbrettfahrer und natürlich gibt es Leute, die sich irgendwas ausdenken, um an irgendwelche Leistungen, staatliche Leistungen oder was auch immer zu kommen. Das weiß man und das weiß man auch nicht erst seit gestern. Man weiß, das sind irgendwie 5-10%. So, wenn ich das weiß, das sind 5-10% derer, die das irgendwie tun. Mal davon ab, dass dieser Weg auch sehr schwierig und sehr steinig ist, bestrafe ich 90% der Menschen mit dieser Art und Weise des Vorgehens.
Ja, also ich meine, die Null.
Weniger eine Frage als eine.
Ja, ja, nee, klar. Also ich kann das schon verstehen, was du da an Probleme nennst. Das ist ja, das sind ja Dinge, die zusammenhängen. Ne? Und die Null-Hypothese, die sagt ja letztlich, wenn man das jetzt so ein bisschen vereinfacht, also an dem, was du sagst, ist Null Wahrheit. Ne? Das ist ja jetzt sozusagen. Und das ist der Ausgangspunkt. Und wenn ich natürlich zunächst einmal sage, das, was du sagst, ist nicht wahr, dann ist natürlich offensichtlich, dass das den ganzen, sozusagen die Kommunikation prägt. Wenn ich erstmal unterstelle, man könnte es ja auch anders machen. Ja. Man könnte ja sagen, das, was du sagst, ist wahr.
Ja.
Und jetzt müssen wir darlegen, dass es nicht stimmt.
Ja.
Also ich habe kürzlich eine Studie gelesen, da ging es unter anderem auch um Asylrecht. Und da habe ich gelesen, ein Kollege, der sich mit internationalem Recht, auch Rechtsvergleichen beschäftigt, der sagte, im kanadischen Asylrecht gäbe es die sozusagen die Vermutung der Truthfulness. Also erstmal bei Asylsuchenden, dass man unterstellt, was die sagen, ist richtig. Und dann muss dargelegt werden, es ist vielleicht doch nicht richtig. Im Ergebnis kann das natürlich auch dazu führen, dass etwas als nicht wahr gilt, aber der Ausgangspunkt ist ein anderer. Ich begegne den Menschen anders. Ich glaube, das ist der Punkt, den du machst. Also wie begegne ich? Begegne ich Menschen erstmal mit der Unterstellung, dass sie die Unwahrheit sagen? Also mit Misstrauen? Hm. Oder begegne ich ihnen mit der Unterstellung, dass sie die Wahrheit sagen?
Hm.
Also mit Vertrauen.
Ja.
Das darf natürlich keine Vertrauensseligkeit werden, aber gut, dann übergucke ich, gibt es vielleicht Gründe, warum ich zu Unrecht vertraut habe. Aber es ist eine andere Betrachtung, wenn ich erstmal unterstelle, du sagst die Unwahrheit. Nun kann man sagen, im Strafrecht, auch da ist das zweifelhaft, ob die Nullhypothese wirklich überzeugt. Wir haben in einem größeren interdisziplinären Team uns mit der Frage auch beschäftigt. Da waren neben Juristen auch Expertinnen, Experten aus der Psychologie, Psychiatrie beteiligt, haben das doch umfassend uns auch angesehen. Auch da kann man schon mal die Frage stellen, ist denn diese Glaubhaftigkeitsbegutachtung, die mit dem prägnanten Wort Nullhypothese bezeichnet wird, ist das wirklich so überzeugend? Aber wenn man dann sieht, dass diese eigentlich für das Strafrecht gedachte Nullhypothese in anderen Rechtsgebieten auch angewandt wird, ne? Teilweise sogar im Familienrecht, bei der Kindeswohlgefährdung, im Asylverfahren, aber eben auch, du hast es genannt, im Bereich des sozialen Entschädigungsrechts, wo wir zugleich dann auch andere, teilweise andere Beweismaßstäbe haben, dass nur um die Wahrscheinlichkeit und Ähnliches geht. Da muss man schon die Frage stellen, selbst wenn man sagen würde, im Strafrecht ist das in Ordnung, da haben wir eine strenge Betrachtung, auch wegen der Unschuldsvermutung. Da muss man schon mal kritisch fragen, lässt sich das so einfach auf andere Rechtsgebiete übertragen? Also wir machen dazu im Fachbeirat Soziale Entschädigung, dessen Vorsitzender ich bin, der berät das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Bundesstelle für Soziale Entschädigung. Da machen wir im nächsten Frühjahr in einer Sitzung auch so ein Fachgespräch mit unterschiedlichen Personen, wo es um die Frage geht, lässt sich sinnvoll diese Nullhypothese auf das soziale Entschädigungsrecht übertragen oder nicht. Und ich glaube, dass wir diese Debatte, die du zu Recht auch jetzt gerade schon angesprochen hast, dass wir die brauchen, dass wir uns wirklich fragen, ist das gut, diese Nullhypothese auch in andere Felder zu übertragen, insbesondere ins oder muss das einfach weiterentwickelt werden? Vielleicht muss man nicht alles über Bord werfen, aber vielleicht muss man es weiterdenken.
Sich rechtfertigen müssen. Also ich habe bis zum heutigen Tag habe ich das Gefühl, dass ich mich überall rechtfertigen muss. Ich will das einfach nicht mehr. Deswegen habe ich mich ja auch hier vorangekniet, dass das jetzt endlich mal an die Öffentlichkeit kommt, weil die Kirche selber einfach sagt, so, für sie ist das abgehakt, sie tun die Fälle noch abarbeiten und alles andere interessiert sie nicht.
Ja, wie gesagt, weil ich mich so schwer tue bei dieser Zahl, wenn man sagen würde, 10% sind Trittbrettfahrer, das ist ja schon ein bisschen hochgegriffen.
Ich wollte sagen, das ist relativ hochgegriffen, also.
Dass man 90% und ich, wie gesagt, ich habe mit den Menschen zu tun, die dann die Auswirkungen all dieses erneuten Leides sozusagen. Ja.
Aber da würde ich sagen, das ist, also du hast völlig recht. Also die Berichte immer im Kontakt, sei es mit den kirchlichen Stellen, die in dem kircheninternen Verfahren Anerkennung des Leids damit zu tun haben. Aber auch im Behördenkontakt, ne, im Bereich der Behörden, die mit dem sozialen Entschädigungsrecht zu tun haben. Du hast die Berufsgenossenschaft, vor allen Dingen gibt es ja eine Verwaltungsberufsgenossenschaft, die auch, wie ich jetzt hörte, etwa 800 Verfahren auch hat. Da geht's offenbar überwiegend um Personen, die als Kinder, als Ministranten dann auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und da wird eben häufig berichtet, das, was du auch schon gesagt hast, dass es als abwertend erlebt wird, nicht der Behördenkontakt. Und ich glaube, das hat gar nichts mit der Nullhypothese zu tun, sondern ich glaube, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, aber auch die Behörden, die für das soziale Entschädigungsrecht zuständig sind, die müssen sich klar machen, was heißt das? Heißt immer so, ja, für das Verwaltungsverfahren gilt das Amtsermittlungsprinzip, der Untersuchungsgrundsatz. Aber da müssten die sich doch klar machen, das ist nicht das ein normales Verwaltungsverfahren, wie vielleicht sonst etwa bei einer Berufsgenossenschaft beim Arbeitsunfall. Ja. Ist auch ernst zu nehmen, kann auch schlimm sein, aber ist nochmal was anderes, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Ja. Wenn ich also dann so ein Verfahren gestalte, muss ich doch eigentlich als Behörde sagen, wie gehe ich angemessen mit dem Gegenüber um? Wie gestalte ich jetzt das Verwaltungsverfahren in der Sprache, in der Art und Weise, wie ich Menschen begegne, in der Gestik, in der Mimik, auch über Informationsmaterialien? Wie gehe ich angemessen mit Personen um, die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Das ist ja dem Grunde nach bei vielen völlig klar. Das ist auch gar nicht in Streit. Ne? Aber trotzdem stellen wir uns einen Mann vor, der jetzt vielleicht um die 70 ist und der vielleicht vor Jahrzehnten als Ministrant eben sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und der weiß das auch von vielen anderen. Das heißt, alle haben sich, es gibt plötzlich vielleicht 10, 12 ehemalige Ministranten, die sich melden, glaubhaft das bekunden. Die haben sich offensichtlich nie abgesprochen, sondern haben das alle erlebt. Dann ist dem Grunde nach unstreitig, dass das passiert ist. Aber wie gestalte ich dann auch die Verwaltungsverfahren? Was muss nochmal dargelegt werden? In welcher Detailliertheit? Ja. Und da müssen Behörden eben wissen, wenn sich dann Betroffene, und so habe ich mir das von Betroffenen auch berichten lassen, wie schwer denen das fällt, Fremden, gerade irgendwie in so einem formalen, bürokratischen Rahmen was zu berichten. Also ich glaube, dass es auch bei Behörden, auch bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft, auch bei den Behörden, die soziales Entschädigungsrecht als Aufgabe haben, da gibt es viele Menschen, die wirklich guten Willens sind. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich auch eben aus dem Fachbeirat soziale Entschädigung auch wirklich beeindruckende Menschen kennengelernt aus den Verwaltungsbehörden. Ich glaube aber, dass auch da der Austausch nochmal wichtig ist, auch mit betroffenen Vertretern, auch nochmal dafür zu sagen, wie können wir solche Verfahren gestalten? Und ich glaube, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe, nochmal auch mit den Behörden ins Gespräch zu kommen und auch mal zu überlegen, wie können wir das ganz konkret, die Abläufe so gestalten, dass möglichst wenig an zusätzlicher Belastung, vielleicht sogar, das wäre ja das Schlimmste, an Retraumatisierung vermieden werden kann, ne? Sodass Betroffene das als halbwegs auch erträglich erleben.
Ja.
Und wo sie mir dann sagte, ja, die Akte liegt zur Entscheidung bereit, aber es fehlt
Plausibilität
von ihrem Anwalt. Und dann habe ich gesagt, ob sie mich eigentlich verarschen will, weil die liegt seit 2 Jahren vor, weil ich habe es hier vorliegen, dass sie geschickt worden ist. Ja, sie hat nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum fragt oder ruft mich keiner an? Ja, das ist in der Verordnung der Kirche nicht vorgesehen. Sie rufen die Leute nicht an. Da muss man sich, aber man wird auch nicht informiert. Also es hätte jetzt noch 5 Jahre dauern können. Wenn ich nicht angerufen hätte, wäre da nie was passiert. Obwohl meine Akte zur Entscheidung anliegt, schon seit geraumer Zeit, wenn ich die Dame richtig verstanden habe.
Ja, und ich gewinne manchmal den Eindruck, dass es vor allen Dingen darum geht, abzuwehren, dass wieder Leistungen fließen müssen, aus welchen guten, schlechten Motiven heraus auch immer. Ich habe jetzt beispielsweise mit Betroffenen zu tun, die Gewalterfahrung im Kontext eines katholischen Heimes erfahren haben. Und die rennen jetzt von Pontius nach Pilatus, kann man mal sagen. Also die sind einmal beim Bistum gewesen wegen der ADL-Anträge, jetzt muss ein ADL-Antrag über den Orden gestellt werden und dann noch ein Antrag gestellt werden über den Diözesan-Caritas-Verband mit jeweils verschiedenen Ansprechpersonen. Und da werden sich Zuständigkeiten hin und her geschoben. Und am Ende kommt dabei raus, dass ein einzelner Betroffener möglicherweise die Leistungen, die ihm zustehen, nicht bekommt, weil er entweder diesen Ritt durch diese Institutionen überhaupt nicht erträgt. Niemand an seiner Seite hat das zu tun. Wie gesagt, die Zuständigkeiten von A nach B verschoben werden. Oder. Und das ist auf meinem Stuhl sitzend kaum zu ertragen.
Ja, naja, klar. Also ich meine, Betroffene.
Und für Betroffene schon gar nicht.
Ja, also, natürlich, ne? Klar. Ist, also ich meine, du hast ja wirklich regelmäßig mit Betroffenen zu tun. Und ich kriege das auch berichtet und ich übersetze das so als eine erneute Ohnmachtserfahrung. Ne? Und ja, gerade wenn, ja, wenn es um die ADL, also Anerkennung des Leids, Leistung geht im Rahmen der katholischen Kirche, also dass man ausgerechnet auch noch bei der Institution, in der man dann, ja, dieses Unrecht und das Leid erfahren hat, auch noch dann sozusagen drum betteln muss, in Anführungszeichen, dass man ernst genommen wird, dass man auch wirklich gehört wird. Ja, das ist natürlich eigentlich eine Zumutung. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem ist nur, diese Zumutungen gibt es eben auch im staatlichen Bereich. Mhm. Ne? Das haben wir schon gerade angesprochen in den Verwaltungsverfahren, soziales Entschädigungsrecht, aber auch eben bei der Unfallversicherung. Da gibt es ja dann eben für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten nur für bestimmte eben eine, ja, bestimmte, genau, Vorschrift, die das dann auch dann ermöglicht, dass da die Verwaltungsberufsgenossenschaft vor allen Dingen zuständig ist. Aber das ist eine Zumutung. Aber eine Zumutung sind letztlich auch der Weg zu den staatlichen Gerichten. Ne? Also insofern ist es ja gerade für die Betroffenen im Bereich der katholischen Kirche so ein bisschen, die stehen zwischen Baum und Borke. Ne? Wollen sie sich sozusagen die Zumutungen des staatlichen Rechts zumuten oder wollen sie sich die Zumutungen in dem Verfahren, das die Kirche selbst aufgelegt hat, zumuten? Und da gehen, das ist, glaube ich, den meisten Betroffenen völlig klar, ne, dass die Kraft, das Zeit und die Nerven einfach nicht da sind, um jetzt vor Gerichte zu ziehen oder auch Behördenverfahren, behördliche Verfahren durchzustehen. Wir reden ja auch von vielen Betroffenen, die sich schon sehr alt sind, ja, ne, und ja, da ist Zeit ein Thema. Ja. Also wird dann vielleicht zähneknirschend auch manchmal gesagt, na gut, dann mache ich eben, dann nutze ich diese Option, Anerkennung des Leids. Ne? Und ich glaube, also dieses Verfahren Anerkennung des Leids bei der Kirche müsste natürlich auch weiterentwickelt werden. Ne? Also das fängt schon an bei der Frage, wie viele Leute arbeiten eigentlich in der Geschäftsstelle? Ne?
Ja.
Wie viele Verfahren sind noch gar nicht bearbeitet? Die Schnelligkeit der Verfahren ist ein Thema, aber auch die Frage natürlich, sind überhaupt tragfähige Begründungen, liegen die vor? Wie wir wissen, nein. Es steht auch nichts in den Akten und was genau Plausibilitätsprüfung bedeutet, weiß eigentlich auch keiner.
Kein Mensch, ja.
Zunehmend zu berichten, dass ja Betroffene werden auch eben diese schon erwähnten Glaubhaftigkeitsgutachten eingeholt, heißt es dann, oder es werden aussagepsychologische Bewertungen abgegeben, wo man, wenn man den Berichten der Betroffenen folgt, nie so klar ist, was passiert da eigentlich genau. Und dann wird da vielleicht mal ein Vermerk, den eine kirchliche Stelle gemacht hat, einem Aussagepsychologen oder Aussagepsychologin gezeigt, oder was heißt das eigentlich genau? Also wir haben sehr viel Intransparenz und das erfahren eben dann Betroffene, so erlebe ich deren Berichte, natürlich wieder als Ohnmacht, ne? Ja. Wieder als etwas, sie sind wieder dieser Institution ausgeliefert.
Mhm.
Insofern kann man nur sagen, liebe Leute, auch in dem Verfahren Anerkennung des Leids, auch in der Kommission, die da alle sitzen. Ich bin total sicher, dass die alle guten Willens sind und dass die das wirklich versuchen, gut zu machen. Aber am Ende muss es schneller gehen. Es braucht mehr Personal, es braucht mehr Transparenz. Es reicht am Ende nicht der gute Wille. Ne? Am Ende reichten nur gute Ergebnisse. Und müssen wir, glaube ich, auch ankämpfen. Gerade im Bereich der Kirche beobachte ich insgesamt so ein bisschen auch eine zunehmende Erschöpfung bei dem Thema, eine zunehmende Trägheit. Manche nutzen das vielleicht auch, um das Thema abzuräumen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass eben die UAKs wie eure, die ja, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung wirklich eine exemplarische UAK ist, da gibt es auch andere, aber ich glaube, die einfach Power haben, auch die sich als Advokatinnen und Advokaten auch der Betroffenen verstehen, dass die Druck machen. Und ich glaube, dass gerade auch innerkirchlicher Druck wirklich nötig ist. Die allgemeine Öffentlichkeit, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das Thema noch so richtig präsent ist. Also ist umso nötiger wirklich ein innerkirchlicher Druck.
Gut. Ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit, Stefan. Ich glaube, wir kommen ans Ende. Gibt es noch irgendwas, weil ich fand, das war schon ein ganz gutes Schlusswort. Mehr Druck machen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen unseres Podcasts mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, es ist also etwas, was mich immer so bewegt. Also ich glaube, es ist wichtig, den kirchlichen Bereich oder die kirchlichen Bereiche zu sehen, aber auch die anderen Bereiche nicht zu vergessen. Auch die, das Betroffene, glaube ich, versuchen auch, so schwer das vielleicht manchmal ist, auch Allianzen auch zu bilden, über den Bereich der katholischen Kirche hinaus, mit den Betroffenen in der evangelischen Kirche, aber auch vielleicht im Sport auch, ne, und auch im Bereich der Heimkinder, der Verschickungskinder, wie das so heißt. Ich glaube, dass das wichtig ist, vielleicht auch nochmal, um auch den Druck zu erzeugen, ne, zu verstärken und den man vielleicht innerkirchlich besonders braucht, aber auch in anderen Feldern. Ich glaube, dass da auch in dem Sinne auch Solidarität wichtig ist. Und dass nicht der Eindruck entsteht, auch einer Konkurrenz nach dem Motto, da gibt's Betroffene und Opfer, die vermeintlich oder tatsächlich als wichtiger wahrgenommen werden. Oder ich habe das schon erlebt, dass zum Beispiel auch Betroffene sagen, aus dem Heimbereich, ne, wir haben das Gefühl, manchmal kommen wir ein bisschen zu kurz. Ich würde erstmal sagen, so eine Rückmeldung muss man ernst nehmen und als Impuls dafür zu sagen, lasst uns und auch diejenigen, die versuchen, wie ich das tue, wie du das tust, auch Betroffene in unterschiedlicher Weise zu unterstützen, lasst uns dazu beitragen, dass Betroffene auch aus den unterschiedlichen Kontexten vielleicht auch Allianzen eingehen und Solidarität üben können, damit insgesamt das Thema, weil es gesamtgesellschaftliches Thema ist, damit das auch präsent bleibt und eben nicht ein kirchenspezifisches Thema bleibt. Es ist eins, aber eben nicht nur.
Ne? Ja, absolut.
Der Staat muss jetzt eigentlich eingreifen, weil all diese Dinge, die laufen alle nicht richtig, für uns nicht richtig. Mhm. Und es kann nicht sein, dass wir, die es eigentlich betrifft, dass wir so unter den Teppich gekehrt werden und wir nichts erfahren, warum wir es nicht kriegen oder warum was abgelehnt wurde. Am Anfang konnte man auch keinen Widerspruch einreichen. Ja. Und ich finde, das allererste, was der Staat machen müsste, ist die Verjährung aufzuheben. Mhm. Das ist das allererste überhaupt, weil ich finde, es gibt keine Verjährung. Ja.
Ich hatte in meinem privaten Kontext, also es ist irgendwo veröffentlicht worden, was ich mache, und ich werde dann natürlich auch angesprochen und auch von Betroffenen angesprochen, die sagen, naja, die in der Kirche, die haben es ja gut. In anderen gesellschaftlichen Kontexten ist die Lobby noch viel geringer.
Genau. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt jüngst eine Debatte, aber die auch nur kurz einmal stärker medienöffentlich wahrgenommen wurde und dann ist sie schon fast wieder weg gewesen im Bereich des Fußballs. Mhm. Also Stichwort BVB Dortmund. Natürlich länger zurückliegende Ereignisse wie häufig. Und ich sage jetzt mal zugespitzt, wir haben zwar eine Debatte über Safe Sport und Safe Sport Code, ne? Aber nach meiner Wahrnehmung haben wir durchaus auch relativ viel, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, Zurückhaltung im organisierten Sport, das wirklich so richtig effektiv umzusetzen. Und was früher, würde ich mal sagen, die katholische Kirche war, an Zurückhaltung, das hat sich geändert, auch durch Druck, auch durch gerade durch den Druck, den Betroffene erzeugt haben. Ein Stück weit ist das nach meinem Eindruck, das ist jetzt aber zugespitzt bewusst, im Sport ist sozusagen die katholische Kirche der Deutsche Fußballbund.
Ja.
Und ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr passieren muss, als nur allgemeine Lippenbekenntnisse und Rhetorik, sondern da braucht es jetzt also gerade von den Mächtigen, den großen Sportverbänden, übrigens auch vom DOSB, also sozusagen dem obersten Verband im Bereich des Sports, braucht es insgesamt mehr Druck bei dem Thema. Also Rhetorik braucht es da nicht, sondern wirklich effektiv, was macht ihr jetzt, damit in den Vereinen zwei Dinge passiert. Also einerseits natürlich Prävention, Schutzprogramme, effektive auch Vorkehrungen, ne? Was passiert bei irgendwelchen Vorfällen, wie läuft das dann? Aber wir brauchen natürlich auch Aufarbeitung, ne? Wie wir eben jetzt an diesem Fall sehen, den Vorfällen sehen, die sich auf den BVB Dortmund beziehen, wie gesagt, länger zurückliegen. Aber auch da zeigt sich eben, wir brauchen da auch Aufarbeitung, weil Aufarbeitung ja nicht nur dazu hilft, Prävention besser zu machen, sondern auch eben ein Stück weit Anerkennung für die Betroffenen ist, dass gesehen wird, die es Unrecht widerfahren.
Ja. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Engagement, für dein Hiersein. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de.
Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So krümelt halt der Keks, es ist nicht der